Aber der letzte Flug im Ausbildungsflugzeug war am 27.08. und dann am 2.01.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Privatpiloten-Lounge. Ich bin mit Johann wieder mehr oder weniger live auf Sendung. Moin Johann, nach Stade.
Moin Fritz, na, alles klar?
Ja, und bei dir so?
Jo, läuft.
Läuft. Wir quatschen heute mal ein bisschen über deinen Ausbildungsstand. Es gibt wahnsinnige News. Du hast, hast einen riesen Schritt gemacht. Du hast die Theorie bestanden.
Richtig. Es war jetzt schon ein bisschen her mittlerweile, aber das war, Prüfungsdatum war am 30.10. Aber wir sind irgendwie nicht dazu gekommen, da vorher drüber zu quatschen. Und von daher macht es jetzt Sinn, dann drüber zu reden.
Genau, das machen wir. Also herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
Thank you.
Auch alle Pilotinnen und Piloten Deutschland, Österreich, der Schweiz gratulieren dir zum bestandenen Theorieteil. Wir sprechen darüber, wie du das alles gemacht hast. Wir gehen das mal langsam durch, denn wir haben ja lange nicht drüber berichtet. Das ist ja eigentlich der Tatsache geschuldet, weil du auch keine Theorie gemacht hast.
Ja, das ist ja so. Also ich hatte ja von Anfang an gesagt, wenn es bei mir 3 Jahre dauert, dann dauert es bei mir 3 Jahre, weil mir war bewusst, dass ich mit der eigentlichen Arbeit, der Familie, unseren ganzen Kram, den wir hier so veranstalten, plus nochmal dem Pilotenshop, ziemlich gut beschäftigt bin. Und so war es dann auch. Letztes Jahr habe ich insgesamt, glaube ich, ich muss gleich nochmal nachgucken, so 7 Flugstunden gehabt, übers ganze Jahr gesehen. Also die für meine Flugprüfung oder Flugausbildung interessant sind. Wir sind natürlich über 10 Stunden durch Polen geflogen und auch nochmal durch Schleswig-Holstein in der Zeit, wir beide. Aber das ist ja für meine Ausbildung eigentlich irrelevant.
Es ist irrelevant und man muss ja auch bei dir ehrlich auch immer im Hinterkopf haben, du hast ja eigentlich schon einen Pilotenschein, du bist ja schon gelernter Segelflieger.
Ja, Segelflieger ja, aber trotzdem ist es ja so, dass ich das auch schon Ewigkeiten nicht gemacht habe und deswegen mehr oder weniger von null anfange. Daher auch die Theorieprüfung. Und ja, und so habe ich mir halt Zeit gelassen. Ich muss auch ehrlich gestehen, seit der Uni bin ich nicht mehr so scharf auf Prüfungen und habe die, glaube ich, auch ein bisschen vor mir hergeschoben. Du hast mich, glaube ich, schon im letzten Frühjahr, April, Mai oder so dazu gedrängt, jetzt mach doch endlich mal, dann seh zu, dass du im Sommer Flugstunden sammelst, weil das wäre genau das Richtige gewesen. Kollegen, die mit mir gleichzeitig angefangen haben, haben genau das gemacht, ne? Die haben ihre Prüfung so in Richtung Mai geschoben, also haben im Winter viel, 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 viel gelernt, so dass sie im Frühjahr die Prüfung machen konnten, so dass sie im Sommer viel fliegen konnten. Und dann waren sie so Richtung Oktober und November fertig. Das wäre der perfekte Zeitplan gewesen, hat bei mir halt nicht reingepasst.
Ja.
Ich war lieber in Oshkosh unterwegs.
Richtig. Und es war sogar noch früher. Also wir waren bei der Jahreshauptversammlung unseres Vereins. Wir waren abends fertig. Wir hatten alles abgehakt. Wir standen vor der Tür. Dann haben wir nämlich kurz gesprochen, Mensch, wir haben Aero auf dem Zettel. Dann haben wir unsere Hörerreise nach Polen. Und da habe ich dich gefragt, wie sieht denn das aus mit der Prüfung? Da hast du gesagt, ja, oh, guck ich mal, vielleicht kriege ich das so eventuell hin. Und da habe ich gesagt, wäre ja schön, weil dann könntest du ja vielleicht sogar im Mai Prüfung fliegen mit den Stunden und. Aber das eine, was man will, das andere, was man kann. Und man muss ja auch immer noch mal sehen, du hast einen Beruf, du hast eine Familie, die will ja natürlich auch ein bisschen Sozialkontakte mit dir pflegen. Und von daher, ja, da ist das natürlich eine andere Sache, als wenn man jetzt zum Beispiel, ich sag mal, Single ist, dann kann man sich darauf ganz anders konzentrieren und kann da dann eben Vollgas geben. So, und dann ist es halt jetzt so. Jetzt hast du das Ding in der Tasche, die Theorie. Das heißt, du darfst jetzt über Land gehen mit deinen Flugaufträgen und kannst jetzt Feuer geben.
Mhm. Wie war das eigentlich bei dir mit deiner Theorie?
Schrecklich.
Ja?
Es war schrecklich. Also ich war in Bad Sobernheim in einer Flugschule in Rheinland-Pfalz. Man kann sich da ja sogenannte Amtshilfe auch holen. Das gilt ja dann auch, wenn du bei anderen Regierungspräsidien dann die Prüfung schreibst. Ich habe ja meine Prüfung damals in Darmstadt komplett geschrieben. Und ich saß in diesem Crashkurs für Theorie und war einer der Flugschüler mit den meisten Flugstunden. Also ich hatte schon 35 oder 38 Flugstunden auf der Uhr und andere hatten so 2, 3, 4, 5. Und natürlich habe ich auch immer rausgeguckt und habe denen beim Fliegen zugeguckt und habe gar nicht so richtig zugehört, was da vorne eigentlich über Luftrecht erzählt wurde. So, peng. Und dann haben wir uns abends da in großer Runde, das war eine coole Gruppe, haben wir uns hingesetzt und haben dann gelernt und gebüffelt. Und da hat sich dann auch ziemlich schnell für mich dann rauskristallisiert, welche Fächer ich bei der PPL mag und welche ich nicht so gerne mag.
Gut, ich glaube, die sind bei fast jedem die gleichen, oder? Ich kenne wenige, die sagen, Meteorologie und Navigation waren meine absoluten Lieblingsfächer.
Also Navigation ist es tatsächlich.
Ja?
Das habe ich wirklich gerne gemacht. Aber der Fluglehrer, den wir hatten bezüglich Meteorologie, der kam auch rein und sagte, also ich unterrichte euch jetzt die nächsten 2 Tage in der Meteorologie und es gibt für mich nichts Schöneres als Wolken und Wetter. Hätte ich dich damals schon gekannt, hätte ich gesagt, okay, alles klar, das kann ich nachvollziehen. Ich saß damals da und dachte mir so, ja, gut, das wären jetzt 2 sehr interessante Tage für mich, super.
Ja, das Meteorologie ist halt ein bisschen schwierig, weil es, ich finde, das ist so viel, viel, viel auswendig lernen von diesen ganzen Fachbegriffen. Am Ende ist es ja wirklich spannend zu verstehen, ne? Also jetzt das Wetter, in dem wir jetzt gerade festhängen, war ja, wir hatten ein sehr, sehr kaltes Wochenende und dann kam durch so ein Skandinavien-Tief und dann kam so ein Blocking hoch über den Atlantik und da wusste ich schon, als ich das vor einer Woche gesehen habe, oh, da kommt ein Hoch, heißt für uns im Winter ist ein Hoch scheiße, weil Nebel, 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 Nebel.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
So. Und man kann einfach ein bisschen besser planen, als morgens aufs Garford zu gucken und zu sagen, ach, heute geht's oder heute geht's nicht. Also das fand ich schon spannend, aber diese ganzen Fachbegriffe zu lernen, ne? Trockenadiabatisch und feuchtadiabatisch und dann noch irgendwelche Gradienten dazu zu lernen, die habe ich jetzt auch schon wieder vergessen.
Wobei ich ehrlich sagen muss, seitdem wir uns kennen, seitdem wir beide auch so viel Zeit im Cockpit zusammen verbracht haben und auch verbringen werden und verbringen allgemein, habe ich ein bisschen das Wetter zu schätzen gelernt. Weil du ja so immer mein persönlicher Wetterfrosch bist und ich habe ein bisschen mehr Zugang zur Meteorologie durch dich gefunden.
Das war schön.
Ja, da freue ich mich auch ein bisschen drüber. Wir sind aber so gerade so schön im Thema drin. Sag mir doch mal, mit welcher oder welche Lernmethoden, welche Bücher, welche Literatur hast du denn eigentlich da reingepfiffen jetzt?
Also bei uns im Verein lernen wir ja mit so einem Fernlernkurs von CUT Europe heißen die, glaube ich. Der war ganz nett, habe ich mir mal schnell durchgelesen. Damit habe ich aber ehrlich gesagt nicht so viel gelernt. Ich habe hauptsächlich tatsächlich mit dem Motorflugkompakt gelernt, natürlich dem Standardwerk.
Das kenne ich.
Ja, das kennt, glaube ich, so ziemlich jeder. Das ist auch eines der meistverkauften Bücher bei mir im Laden. Das ist ja auch wunderbar, ist gut geschrieben. Vor allen Dingen hast du wirklich das Gefühl, da sind die Sachen markiert, die auch wichtig sind. Das hatte ich bei diesem Fernlehrgang nicht. Da war irgendwie Sachen fett gestrichen, wo ich gedacht habe, Alter, ist das jetzt wirklich wichtig für die Prüfung? Und das war etwas, was ich auch relativ früh gelernt habe, war, ich gucke mir das Thema an, lese einmal so mehr oder weniger quer und dann habe ich schon relativ früh angefangen, mir einen Fragenkatalog zu holen. Und diese Fragen dann durchzugehen und dann das entsprechende Kapitel nochmal durchzulesen, weil dir dann klar wird, ach so, okay, das ist wichtig, das ist wichtig und das ist wichtig. So. Und so habe ich gelernt, also einmal oberflächlich überfliegen, dann die ersten Fragen, dann das Kapitel nochmal neu und dann nur noch am Ende war es, ist es ja nur noch Fragen kloppen, muss man ja sagen. So lange
bis das,
man,
wenn du, ich glaube, wenn du das erstmal gerallt hast, also sei es Luftrecht oder Navigation, Meteorologie, das ist jetzt für dich nicht mehr so schwer gewesen, die Meteorologie. Aber wenn du das, wenn du den Grundstoff einmal in der Birne drin hast und hast es verstanden, ist es ja, wie du sagst, nur noch die Fragen prügeln und dann eben immer die richtige Antwort finden in diesen Multiple-Choice-Gedöns.
Genau. Und da ist dann natürlich auch nochmal wichtig, also gerade wenn ihr Aviation Exam benutzt, nochmal der Tipp, wenn ihr die Fragen eine Zeit lang gemacht habt, dann kommen ja am Ende nur noch die Fragen dran, die ihr nicht so gut könnt. Und Fragen, die ihr von Anhieb richtig beantwortet haben, die werden dann unterdrückt. Wenn man das aber irgendwie so nach 2-3 Monaten man wieder über so eine Frage stolpert, dann kann es sein, dass man genau darüber stolpert. Deswegen tut euch den Gefallen, bevor ihr euch zur Prüfung anmeldet, resettet das Ganze und macht nochmal alles komplett neu, damit er euch keine Fragen unterschlägt und ihr dann komplett verwundert seid.
Das ist ein guter Tipp. Ich habe nämlich damals auch, das ist Peters Software, ne?
Nee, Aviation Exam ist eine eigene Firma, die gehört anderes? Zu Eisenschmidt.
Ah, okay, alles klar. Ich habe das nämlich damals mit Peters Software habe ich damals gelernt. Und ich habe ziemlich schnell für mich rausgefunden, dass die Erklärungen bei Peters Software langatmig sind. Für mich persönlich, das ist jetzt nur meine eigene Meinung, das war wahnsinnig langatmig. Und das hat für mich Winfried Casera in seinen Büchern viel, viel besser auf den Punkt gebracht. Auch mit den vielen Zeichnungen, die er dazu macht. Mhm. Und dann habe ich angefangen, habe das Buch zu lesen angefangen, habe das durchgearbeitet und habe mir am Schluss bei der Peters Software nur noch die Fragen genommen und habe die durchgeklickt und durchgearbeitet. Und wenn ich irgendwo hängen geblieben war mit einem Fehler, dann bekommst du sie am Schluss angezeigt und dann habe ich dann im Buch nochmal nachgelesen, habe mir das dann nochmal verständlich erklären lassen von Winfried Casera im Buch und dann hat das gepasst.
Ja.
So habe ich das damals gemacht. Aber das ist ja spannend zu sehen. Also bei der Peters Software habe ich damals immer alle Fragen gezeigt bekommen. Mir sind die nicht unterschlagen worden, so wie bei dir jetzt, wenn du eine Frage richtig beantwortest. Aber das ist ja ein guter Tipp für die da draußen, die sich jetzt auf eine Theorieprüfung vorbereiten.
Unbedingt. Und ein weiterer wichtiger Teil, weil wir gerade schon von zwei unterschiedlichen Software reden, ne? Wir haben unterschiedliche Fragenkataloge in Deutschland. Deswegen, ihr solltet möglichst herausfinden, welchen Fragenkatalog in eurem, ich glaube, es hängt am Bundesland oder sogar an einem Regierungspräsidium oder wo man da auch immer ist. Jedenfalls solltet ihr herausfinden, welcher Fragenkatalog da bei euch benutzt wird. Und dementsprechend findet man auch im Internet dann relativ schnell raus, welche Software diesen Fragenkatalog besser abbildet. Bei uns hat das zum Beispiel gepasst. Aviation Exam wird in Niedersachsen und Hamburg und hier sowas relativ häufig genommen oder ist halt genau der gleiche. Ich glaube, in Süddeutschland ist dann wieder ein anderer Fragenkatalog. Also es ist, am Ende sind die Fragen natürlich alle, wir lernen alle das Gleiche, aber das Wording ist manchmal anders und das bringt einen ja manchmal aus der Bahn. War bei mir zum Beispiel in der Prüfung auch so. Die haben ja jetzt neuerdings angefangen, noch mehr Fragen rauszunehmen. Also ich glaube, es sind 30% aller Fragen oder sowas, sind nicht in diesen offiziellen Fragenkatalogen aufgelistet und sind einfach neu. Das sind Sachen, die man gelernt hat, aber die hören sich anders an. Und die haben mich teilweise auch ganz schön aus der Bahn geworfen.
Ja, das, weil du hast dieses, wie du sagst, dieses Wording und dann weißt du, um was es geht und dann liest du nur noch so Schlüsselwörter und auf einmal kriegst du eine ganz andere Frage gestellt und fragst dich dann so, was ist das jetzt
hier? Ja, genau.
Hallo? Nicht cool. Wie war denn jetzt deine Prüfung? Hast du die in einem Rutsch geschrieben oder hast du dir das eingeteilt?
Ja, dadurch, dass ich mir so viel Zeit genommen habe mit der ganzen Vorbereitung, habe ich gedacht, nee, jetzt machen wir alles in einem Rutsch. Und ich muss sagen, das hat ganz gut funktioniert. Also ich habe das ja am Ende wirklich sehr, sehr intensiv gemacht. 2-3 Tage lang eigentlich alle 2 Stunden diesen Fragenkatalog durchgearbeitet. Und dann habe ich mich aber auch fit gefühlt. Und ich war tatsächlich von den Leuten, die da an den Tag Prüfung geschrieben haben, war ich als erster fertig. Und zeitgleich mit mir waren noch 2 andere fertig. Die haben aber praktisch nur noch die Nachholprüfung von 2 Fächern gemacht.
Ah, okay.
Also dann war ich dann doch relativ schnell und hat auch ganz gut funktioniert.
Du hast in, wo hast du geschrieben? In Oldenburg oder in Hannover? Genau. In Oldenburg. Bist nach Oldenburg gefahren, ganz tiefenentspannt morgens?
Genau, morgens schön. Bin dann natürlich so, wie ich immer bin. Ich bin ja prinzipiell immer eine Stunde früher da. Lauf dann noch mal ein bisschen durch die Stadt, Kaffee trinken, Oldenburg angucken. Und dann bin ich da ganz entspannt reingekommen, weil ich mir nichts Schlimmeres vorstellen kann, als irgendwie noch im Stau zu stehen, gestresst zu sein und sonst was. Deswegen war ich einfach sehr, sehr früh da.
Ja, das ist auch, glaube ich, so super GAU. Ich war auch immer zu den Prüfungsabschnitten viel zu früh da, mindestens halbe, dreiviertel Stunde, so wie du. Hab dann lieber noch ein bisschen auf dem Flur gesessen und hab gezittert und hab mich noch mal ein bisschen verrückt gemacht, wie man das ja eben so macht bei diesen Prüfungen. Und dann geht man in die Prüfung rein, dann kommt man raus, denkt man sich, Alter, sag mal, ganz ehrlich, mach dir mal Licht ans Fahrrad. Es war jetzt gar nicht so schlimm, oder?
Eben.
Wie es ja immer so ist, ne? Wie es ja immer so ist. Wie viel Zeit hattest du pro Fach?
Sehr, sehr viel. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber als ich das zusammengerechnet habe, habe ich gedacht, Alter, ich sitze doch jetzt hier keine 4 oder 5 Stunden. Aber irgendwie so war das. Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Also wir hatten, meine ich, für die Navigation hatten wir ein bisschen mehr. Da waren es, glaube ich, 50 oder 60 Minuten sogar. Da bin ich aber auch gut durchgekommen. Und ansonsten waren es immer so 30 Minuten, 40.
Ja, das kommt hin. Aber wenn du das jetzt mal 9 Fächer machst.
Ja, klar.
Das ist dann schon ganz schön lange, finde ich. Also ich glaube, ich habe insgesamt halbe, dreiviertel Stunde gebraucht oder sowas. Ja, das war halt, weil es wirklich so war, wie ich es die Tage vorher durchexerziert habe. Immer mal wieder alle Fragen durch, zack, 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 zack. Ich muss auch sagen, ich hatte Glück im Navigationsbereich, ich musste kaum rechnen. Und das ist ja auch je nachdem, mit wem du sprichst, sagt der eine, du, ich habe eigentlich gar keine Rechenaufgabe im Navigation gehabt. Und die anderen sagen, ich musste fast nur rechnen und Flugleistung auch noch. Dann bist du halt dementsprechend ein bisschen länger unterwegs. Aber ich hatte eine einzige Aufgabe, wo ich den Taschenrechner tatsächlich mal zur Hilfe ziehen musste.
Da bin ich aber auch gut durchgekommen, muss ich ehrlich gestehen. Hatte auch kaum zu rechnen. Das war sehr gut. Du hast dein Prüfungsblatt hast du gerade zufälligerweise
ganz zur Hand. Ganz zufällig, ne? Genau, ja.
Ja, ich habe meine Unterlagen ganz zufälligerweise auch zur Hand. Lass uns doch mal vergleichen, Johann, wie du so abgeschnitten hast.
Schauen wir mal.
Was magst du anfangen?
Ach komm, fangen wir von oben an. Bei Luftrecht habe ich 90%.
Warte mal, Luftrecht. Wie viel hast du?
90.
Da bist du ein Streber, da habe ich 70.
Ja. Weißt du, was das Witzige ist? Ich war am Ende, bin ich in den Fächern, wo ich echt ein bisschen Bammel hatte, also Navigation und Meteorologie, weil die so groß sind, habe ich besser abgeschnitten als in den Fächern, wo ich in meinen ganzen Vorprüfungen, also praktisch beim Durchklicken, da hatte ich immer 100%. Also hier allgemeine Luftfahrzeugkenntnisse, Flugleistung, menschliches Leistungsvermögen, da hatte ich immer 100%. Das sind jetzt meine schlechtesten Fächer. Und das kommt genau deswegen, weil da komische Fragen dran kamen, die ich so nicht im Kopf hatte.
Oh. Geh mal weiter durch. Lass mal gucken, wo du mich überall geschlagen hast.
Also Luftfahrzeugkenntnis 91%.
Luftfahrzeugkenntnisse, was ist das denn für ein Fach?
Das gab's bei dir noch gar nicht, ne?
Ich habe jetzt so eine Zeitprüfung gemacht, da war Inge Meisel noch UM auf der Hindenburg bei uns. Ich habe Luftfahrzeugkunde, kann ich dir anbieten.
Ja, genau, das ist das Gleiche.
Ja, siehst du, guck mal hier, 76%.
Ja. Nur. Flugleistung und Planung, 83%.
Moment, das war ein anderer Prüfungstag. Flugleistung und Flugplanung. Wie viel hattest du?
83.
Ah, da habe ich 100.
Ja, das war bei mir früher auch so. Also ich finde, das ist ein sehr angenehmes Fach eigentlich. Aber da waren so ein, zwei Fragen, die mich dann ein bisschen haben stocken lassen.
Ich glaube, da kommt es dann auch auf den Computer an, was er rausspuckt.
Klar.
Vielleicht habe ich an dem Tag einfach nur Glück gehabt und der hat dich gesagt, komm.
Ist bei jedem ja so.
Bei dem mache ich das Einfachste.
Wichtig ist bestehen, ne? Hattest du schon menschliches Leistungsvermögen damals?
Menschliches Leistungsvermögen, ja, hatte ich 96%. Ja,
da hatte ich auch nur 83.
Da habe ich aber auch so Fragen rausbekommen wie, sie fliegen auf eine breite Bahn zu und haben das Gefühl, sie fliegen zu langsam. Woran liegt das? Ja, weil es so ist.
Die Antwortmöglichkeit gab es, glaube ich, nicht, oder?
Nein, die gab es nicht. Ja, was haben wir denn noch so im Angebot?
Meteorologie.
Johann? Oh, Meteorologie, 100%.
Echt?
Ja, habe ich. Moment, ich zeig's dir. Moment,
Meteorologie. Und dann tust du immer so, als ob du so ein Meteorologieversager bist.
Du, das bin ich auch, weil ich habe wirklich stumpf Cassera gelesen und dann habe ich einfach stumpf Fragen beantwortet, aber so eine Hochdruckbrücke, muss das sein.
Da siehst du, ich habe nur 95.
Oh, da bin ich jetzt aber ein bisschen enttäuscht.
Ja.
Also als alter Segelflieger bin ich jetzt wirklich enttäuscht. Ja,
Bauerei, ne?
So, was haben wir? Betriebliche Verfahren, kennst du das schon?
Ja, klar, 100%.
Ja, dann habe ich 88.
Navigation?
Habe ich nie gelernt. Navigation, Moment, das war ein anderer Tag. Navigation, warte mal. Navigation, ich glaube, das war das letzte Fach, was ich abgelegt hatte. Navigation, 93,75%. Mhm. Ja, Genau, das war das letzte, eines meiner letzten Prüfungsfächer, das ich abgelegt habe. Luftrecht hatte ich 81%, Flugleistung, Flugplanung 100, Meteorologie 100, Grundlagen des Fliegens hatte ich auch 100.
Jupp, ich auch. VFR-Kommunikation.
Was ist das denn? Das gab es zu meiner Zeit
noch. Das kann sein. 91%. Das ist übrigens ein guter Punkt. Schönen Gruß an Isabella von Isabella lernt fliegen. Der ist das ja passiert, dass sie bei der BZF-Prüfung nochmal in die Theorie musste und eigentlich gedacht hat, sie muss das nicht machen, weil sie ja diesen VFR-Teil schon gemacht hat. Also in der theoretischen Prüfung. Bei mir war der Gedanke genau andersrum. Ich habe ja schon das BZF, wozu muss ich dann diese Prüfung machen? Und wenn ich das nicht kurz vorher bei Isabella gelesen hätte, wäre mir das echt komplett so gegangen, dass ich diesen VFR-Teil nicht gelernt hätte. Und ich glaube, das hätte dann auch schief gehen können. Also von daher, denkt dran, dass ihr in der theoretischen Prüfung das den VFR-Teil machen müsst und beim BZF auch. Außer ihr meldet es beim BZF explizit an. Dann geht das.
Das war das Thema, das Fach Kommunikation, sagst du?
Mhm.
Ja, bei uns hieß das damals nur Kommunikation.
Mhm.
Da hatte ich genau 75%.
Oh, ich habe 91.
Also insgesamt bin ich 1, 2, 3. Ich bin viermal zur Prüfung gegangen, weil ich mir das unterteilt hatte, weil ich keine Lust hatte, alles auf einmal zu schreiben.
Ja, ist ja auch ein valider Weg. Ja. Vor allen Dingen, du warst damals in Darmstadt und das war ja praktisch für dich um die Ecke, ne?
Ja, genau. Ja. Ich habe quasi ein paar Minuten von Darmstadt entfernt gewohnt und dann hat das gepasst.
Ja, eben.
Dann habe ich mir Amtshilfe aus Kassel geben lassen und durfte ich dann in Darmstadt schreiben.
Mhm. Ja, das ist praktisch. Ich wollte halt nicht so häufig nach Oldenburg, deswegen habe ich das versucht reinzuprügeln. Aber ich finde, beide Wege sind valide. Man kann sich vielleicht ein bisschen besser vorbereiten, wenn man das so macht wie du.
Muss jeder für sich selbst entscheiden. Respekt, dass du das einmal durchziehst. Ich hatte einfach ein bisschen zu viel Bammel davor. Ich habe mir gedacht, komm, unterteilst das Ganze ein bisschen. War dann auch so in der Winterzeit. Also ich habe angefangen im Oktober fing ich an. Und dann habe ich dann meine Prüfungen Januar und Februar und März durchgezogen. Siehst du, da bin ich dann immer zur Prüfung gefahren.
Siehst du, also warst du trotzdem, dass du das in mehreren Abschnitten gemacht hast, schneller als ich.
Ja. 7. März war meine letzte Prüfung. Habe ich dann immer schön dann gelernt, siehst du?
Ja, und dann warst du ja perfekt eigentlich wieder fertig für die kommende Flugsaison. Ne? Das ist ja, glaube ich, so das, was man den meisten Flugschülern mitgeben sollte. Wenn es irgendwie möglich ist, macht es im Winter, weil sonst passiert euch genau das wie bei mir. Ich war am 30.10. fertig, so, und was hatten wir ab dem 30.10.? Nur Scheißwetter, wo du nicht auf Strecke gehst.
Das bedeutet jetzt, wo stehst du denn jetzt eigentlich fliegerisch? Du stehst jetzt auf wackeligen Beinen oder?
Nee, also das ist erstaunlich, hat auch mein Fluglehrer jetzt erstaunt. Wann war ich fliegen? Lass mich mal kurz im Vereinsflieger reingehen. Am 2.1. war ich fliegen. Und der letzte Flug davor war am 27.8. Zumindest der letzte Ausbildungsflug. Wie gesagt, wir sind dann ja zwischendurch noch zusammen ein bisschen durch die Gegend gejuckelt. Aber der letzte Flug im Ausbildungsflugzeug war am 27.8. und dann am 2.1. Und trotzdem war das wie wenn ich irgendwie die Woche vorher geflogen bin. Wir haben einfach nur ein paar Platzrunden gedreht, um wieder reinzukommen, weil auch der Fluglehrer meinte, wenn man so lange nicht geflogen ist, müssen wir erstmal wieder Platzrunden machen. Und das hat wunderbar geklappt. Ich habe 3 Platzrunden hingelegt. Alle Landungen waren wunderbar. Dann hat er mich gleich wieder alleine losgeschickt, also alleine Platzrunden drehen. Es hat auch alles wunderbar geklappt. Und ein anderer Fluglehrer, der am Platz war, hat auch gesagt, oh, das war eine richtig schöne Landung. So. Woran liegt das? Naja, einerseits sind wir ja zusammen geflogen. Andererseits wenn ich nicht jeden zweiten Tag im Simulator bin, dann fehlt mir schon irgendwas. Und ja, es gibt ganz, 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 ganz viele, die sagen, man kann im Simulator nicht richtig fliegen lernen und man kann nicht landen lernen, aber man bleibt drin. Es ist nicht so, als ob das alles neu ist, sondern das Cockpit kommt einem vertraut vor. Die Platzrunde und wie schnell das alles in der Platzrunde passiert. Ne, du bist gerade irgendwie im Gegenanflug angekommen, da kannst du dich schon wieder auf die Landung vorbereiten. Das ist im Simulator alles genau identisch. Ja, das Abfangen ist im Simulator vielleicht nicht hundertprozentig. Aber ich nutze den Simulator sehr viel und daher habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich da wirklich raus war. Und vor allen Dingen auch jetzt, wenn wir auf Überland gehen, gerade mit dem neuen Microsoft Flight Simulator, der ist von der Darstellung des Geländes so gut, dass ich mich in der Region hier so auskenne, dass, ja, also Flugplanung und VFR-Flüge dürften echt kein Problem werden.
Welcher Flugsimulator hast du denn da? Ist das Microsoft oder?
Ja, also ich habe sowohl den X-Plane 11 gehabt, da ist ein sehr schönes Modell der Aquila drin. Das benutze ich, wenn ich wirklich die Aquila spezifisch lernen will, also welcher Knopf und so weiter und so fort. Und aber gerade was VFR-Fliegen angeht, ist halt der Microsoft Flight Simulator. Früher 2020, seit November gibt es ja den neuen 2024. Da benutze ich den. Der hat ein sehr schönes
Modell. Der läuft auf deinem PC gut, oder?
Ja, also ich habe ja einen Mac. Da würde der gar nicht laufen. Und deswegen habe ich mir einen virtuellen Gaming-PC geholt. Also ich habe einen Gaming-PC, der läuft praktisch irgendwo im Netz. Und ich greife da mehr oder weniger remote drauf zu und da drauf wiederum läuft dann der Flight Simulator. Man braucht also schon eine relativ starke Internetverbindung.
Okay, verstehe.
Aber die eigentliche Maschine bei dir zu Hause muss jetzt nicht so das super High-End sein. Ich habe mir mal so einen Rechner konfiguriert, der so die Gutausstattung für einen Flugsimulator darstellen würde. Da sind wir irgendwo bei 5.000 bis 6.000 Euro. Für den Rechner. Und dann brauchst du vielleicht noch mal 3.000 Euro für so einen geilen Bildschirm. Also da habe ich mir den Flugschein schon fast für.
Ich wollte gerade sagen, dafür kann man ja dann auch schon live fliegen gehen. Ne?
Ja, genau.
Das geht ja dann auch. Und wie sieht es denn bei dir jetzt gerade mit den Stunden aus? Du musst jetzt musst du ja sammeln, ne? Dass du
jetzt muss ich sammeln. Kommst. Warte mal, ich guck mal kurz. Auch im Vereinsflieger, ganz tolles Tool. Ich habe jetzt eine Blockzeit von 26,57. Das heißt, ich muss jetzt noch gute 19 Stunden sammeln. Dann bin ich bei 45 und ich glaube, es waren noch 45 Flugstunden, ne? Für die PPL-Prüfung.
Ja, 45 oder 47, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ich bin jetzt leider nicht auf... Fahr mal ChatGPT. ChatGPT weiß das.
ChatGPT. Oder Google.
Aber ChatGPT kann auch Fehler machen. Da, da, da. Hast du denn, wirst du denn diese 19 Stunden jetzt komplett alleine fliegen oder wirst du noch mal ordentlich mit Lehrer noch mal jetzt den absoluten Feinschliff machen?
Also ich muss ja mindestens 10 Flugstunden alleine haben. Also genau, man braucht mindestens 45 Flugstunden für die Prüfung, 25 davon mit Lehrer. Und mindestens 10 Solo und mindestens 5 Stunden Überlandflug Solo. So, also natürlich freue ich mich über jede Flugstunde Solo jetzt schon. Und werde das auch versuchen, so viel wie möglich zu machen. Aber trotzdem kommt da ja jetzt noch einiges. Also ich weiß, dass im Rahmenprogramm, Ausbildungsrahmenprogramm, da noch so Themen drin sind wie einerseits mit dem Fluglehrern die bekannten Plätze bei uns anzufliegen, dann auch mal in eine Kontrollzone reinzufliegen, also Hamburg, Bremen, Hannover, irgendwie sowas. Das machst du definitiv mit Lehrer. Und dann kurz vor Schluss machst du ja nochmal so diese Feinschliffübung, ne? Also nochmal Stalls und diese ganzen Sachen, die du am Anfang gemacht hast. Steilkurven, alles das, was dann in der eigentlichen Prüfung kommt.
Das Airwork nochmal, ne?
Genau.
Komplett wiederholen, ja.
Eben. So, aber jetzt geht es erstmal wirklich darum, deswegen sind wir jetzt am 2.1. da unterwegs gewesen und gucken eigentlich jeden Tag aus dem Fenster, beziehungsweise im Wetterbericht, wenn es wieder losgeht, dass wir jetzt nochmal gemeinsam auf Strecke gehen können und dass ich dann auch gemeinsam alleine dann auf Strecke gehen kann. Nur da brauchst du ja auch ein bisschen so ein Wetterfenster, was länger als 45 Minuten gut ist.
Hast du denn schon Ziele, die du gerne anfliegen möchtest, wenn du jetzt zum ersten Mal solo Cross-Country gehen willst?
Ja, schon. Also es gibt so diese, bei uns gibt es ja von Stade aus so die Standardplätze sind Rendsburg und Wilhelmshaven. Das sind auch die häufigsten Plätze, wo du dann in der Prüfung hinfliegst. Und das passt auch bei mir ganz gut, weil meine Firma an beiden Plätzen Standorte hat. Das heißt, rein theoretisch auch später wären das Plätze, wo ich regelmäßig hinfliegen würde. Und was haben wir noch? Hodenhagen würde ich echt gerne mal, aber da muss das Wetter ein bisschen besser sein, um da auf der Graspiste zu landen.
Stimmt. Von denen werden wir auch immer eingeladen, ne? Zum Currywurst.
Naja, da sind ja auch ein paar tolle, nette Leute dabei, die ich auch in Oshkosh kennengelernt habe. Und definitiv sind wir in Hodenhagen auch eingeladen, um dieses Jahr ein interessantes Interview zu führen. Also das steht auf dem Plan. Von daher, ja, ansonsten, keine Ahnung, bin offen.
Aber cool, also Wilhelmshaven ist lustig. Ich bin ja, als ich meine Nordseeinseltour geflogen habe, war das ja mein erster Anlaufpunkt. Rendsburg ist der Pilotenteller sehr lecker, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Der ist gut, fliegt nur nicht am Montag hin, weil da haben die, glaube ich, zu. Also mach dich da genau schlau.
Ja, die Erfahrung mit montags irgendwo hinfliegen haben wir ja schon gemacht.
Ja, das ist, ich weiß nicht, haben die das bei den Friseuren abgeguckt? Ich weiß das nicht. Ich verstehe das nicht. Also das ist echt, immer dieses montags haben wir geschlossen, verstehe ich nicht. Und jetzt mal realistisches Ziel, wann möchtest du zur Prüfung gehen?
Am liebsten vor unserer Hörerreise. Hängt jetzt natürlich echt vom Wetter ab. Wie gesagt, ich gucke jede Woche, dass ich da meine Stunden zusammenkriege. Und 20 Stunden jetzt, wenn du über Land fliegst, ist ja relativ schnell gemacht. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wie viele Geschäftsreisen muss ich noch machen. Eine steht ja schon mal fest für uns beide, die Aero. Und das wird ja ungefähr in den Zeitraum sein, wo ich dann auch in Richtung Prüfung gehen möchte, wenn ich vor Mai fertig werden will. Von daher müssen wir mal gucken, wie das sich alles so ergibt.
Ja, das wird sehr spannend. Man könnte ja fast mal zur Aero runterfliegen, aber wir erwischen ja immer, also das ist ja immer noch so diese meteorologische Grenze, dass man einfach nicht VFR da gescheit runterkommt.
Ja. Wir können ja Thomas Schötter fragen, ob er einfach eine Prüfung für mich abnimmt auf der Aero.
Ja, das ist eine gute Idee, das machen wir. Ich flieg dich runter und du fliegst mich nach Hause und Arne schmeißen wir dann auch noch hinten rein, der freut sich dann auch, ne? Den sammeln wir dann in Egelsbach ein. Und wie ist dann so der weitere Plan, wenn du dieses PPL-Papier dann in der Hand hast, wie geht's weiter, nachdem du dann den Rausch ausgeschlafen hast?
Naja, erstmal mit dir durch die Gegend fliegen, auch mal links sitzen.
Geil, ich freue mich da drauf. freue ich mich wirklich drauf, weil dann kann ich endlich mal auch nur funken.
Stimmt.
Da war ja schon eine Geburt, dass du dann mal funkst, ne? Bis du jetzt mal dein BZF hattest.
Das stimmt, hat auch wieder gedauert.
Das ist auch cool, da freue ich mich drauf. Ich freue mich da auf unseren ersten Flug, wenn du links sitzt, das wird toll.
Genau.
Also wir beide dann schön gemeinsam, du links, ich rechts.
Richtig. Und ansonsten haben wir dann, glaube ich, so viel auf dem Zettel stehen jetzt momentan, dass wir relativ viel fliegen werden. Aber ich habe mir definitiv auch vorgenommen und das auch von den Finanzen her so durchgerechnet, dass ich eigentlich so fast wöchentlich fliegen kann. Und wenn es mal einfach nur hochgehen und hier eine Runde um den Kirchturm ist, weil ich finde das total entspannt. Das ist manchmal gerade, wenn du so von der Arbeit kommst und die Sonne geht unter und der eine setzt sich auf seine Harley irgendwie so durch die Gegend, ist das für mich so ins Flugzeug setzen, einmal nur hoch über Stade, kleine Runde drehen und dann nach einer halben Stunde schon wieder landen. Da bist du mit Flugzeug rein und rausschieben und putzen eigentlich länger beschäftigt, aber es ist trotzdem schön.
Das stimmt, das ist richtig. Und du hast ja den Vorteil, du bist ja viel schneller am Platz als ich.
Mhm,
das stimmt. Ich muss ja noch mal eine Stunde An- und Abfahrt mit einrechnen.
Eben.
Und von daher hast du einen Riesen. Aber du könntest ja nach Rothenburg kommen und mich dann mal einsammeln.
Ich kann dich dann einsammeln, ja.
Genau, dann fahre ich nur eine halbe Stunde und dann können wir von Rothenburg aus starten. Wobei die Rothenburger haben ja so früh zu.
Echt?
Aber jetzt das Fliegen ohne Flugleiter, da wird alles einfacher.
Mhm.
Da wird alles einfacher.
Rein theoretisch schon, aber ich sehe da schon Sachen auf uns zukommen. Ne?
Ja, das wird spannend, da werden wir auch nochmal eine Sendung drüber machen.
Das
jetzt nochmal so zurückblickend, würdest du irgendwas anders machen an dieser Ausbildung?
Ja, definitiv, weil also ich glaube, das ist so ein Klassiker, den man auch immer von Lehrern gesagt bekommt, aber man irgendwie nicht ernst nimmt, bis man selber in dieser Situation ist. Du musst deine Theorie-Sachen so schnell wie möglich machen. Bei uns war das im Verein eigentlich ganz gut gemacht, weil du fängst an zum Jahresbeginn und das Erste, was dir angeboten wird, ist so in Richtung Februar, März, mach mal den BZF-Kurs. Den machen wir in einer Gruppe, da kommt ein Tower-Lotse aus Hamburg, der macht mit euch BZF, dann habt ihr das schon mal hinter euch im März, April. So. Mein BZF hat auch bis ungefähr Oktober, November gedauert, das Jahr davor, weil ich das auch wieder so für mich selber auf lange Bank geschoben hat. Deswegen, also wenn ihr könnt, macht alles so früh wie möglich, was Theorie angeht. Und vor allen Dingen, solange ihr in der Gruppe lernt, ist auch dieser Druck ein bisschen da, was zu machen. Und wenn ihr dann seht, links und rechts werden die Leute langsam fertig, dann kribbelt es bei euch auch. Also das sind so die Tipps, die ich geben kann, in der Gruppe zu lernen und möglichst schnell fertig zu werden, weil sonst hindert es einen irgendwann. Also ich weiß nicht, ob ich letztes Jahr mehr geflogen wäre, wenn ich hätte alleine auf Strecke gehen können. Wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich, wenn ich die Theorie im Frühjahr fertig gemacht hätte, dann wäre ich im Sommer wahrscheinlich häufiger geflogen, allein weil ich alleine hätte fliegen dürfen. Ja, und dann wäre ich jetzt schon fertig.
Hättest du dann vielleicht noch versucht, im Herbst die praktische zu fliegen?
Eben. Deswegen, also das, was man weghaben kann, kann man weghaben. Es gibt ja auch tatsächlich Leute, die sagen, ich mache erst die Theorie, bevor ich überhaupt einen Fuß ins Flugzeug setze. Weiß ich nicht, ob das... Also klar kann man das machen, weil es Theorie ist. Theorie, das kann man ohne fliegerische Praxis machen. Aber meine Erfahrung war, dass du einige Sachen auch echt besser verstehst, wenn du mal im Flugzeug gesessen hast.
Ja, wir hatten so einen Kandidaten damals auf der Flugschule, der hatte keinen einzigen Berührungspunkt mit dem Cockpit gehabt. Der hat sich nur mit dieser Theorie auseinandergesetzt und der hatte viele Fragezeichen im Gesicht. Und da haben auch die Fluglehrer gesagt, so eine gesunde Mischung zwischen Praxis und Theorie wäre gut. Mhm. Hat er aber nicht gehabt, hat gesagt, nee, ich ziehe das jetzt durch. Und als er dann am Flugzeug stand, hat er dann im Nachhinein erzählt, dann kamen die Aha-Effekte. Mhm. Die waren dann da, ne? Ja, gut, so ist es dann halt, ne? Ja. Mein Gott, so what? Ich freue mich, wenn wir uns zur Jahreshauptversammlung sehen, wenn wir wieder ein alkoholfreies Weizenbier trinken und einen Schnitzel zusammen essen. Mhm. Und wenn wir dann zusammen rausgehen und ich dich dann frage, wann du denn zur praktischen Prüfung zugelassen wirst.
Genau.
Da freue ich mich sehr drauf.
Das kriegen wir hin, da kriegen wir auch einen Termin dann zustande.
Ja, das wird großartig, das wird echt toll. Ich freue mich für dich.
Das Johann, Fliegen ist ja das Einfachere, meiner Meinung nach.
Ja, definitiv. Und da du ja auch die Grundlage aus dem Segelfliegen mitbringst, also Höhe, Kurs, Geschwindigkeit, ist dir ja kein Fremdwort. Da musste man dir ja nicht mehr viel erklären. Landen und Starten ging ja auch schon. Oder wie war das mit dem Landen mit dem Motorflugzeug?
Warte mal, ich hatte 9 Flugstunden gebraucht, bis ich mein Solo machen durfte. Also auch schon im Vergleich, glaube ich, normal bis schnell.
Ja.
Ja, es ist schon anders, ne?
Aber da siehst du ja schon wieder, da ist ja diese Grundlage da gewesen. Vom Segelfliegen.
Klar, also ich hatte ja nie Berührungspunkte und das Fliegen an sich fand ich jetzt wirklich, es war nie so, dass ich mir schwer getan habe. Du musst im Motorflugzeug deutlich mehr Knöpfchen drücken als im Segelflieger. Im Segelflieger startest du, ziehst, nachdem ausgeklinkt wurde, nochmal 3-mal nach und das war's dann. Dann konzentrierst du dich aufs reine Fliegen. Und bis du an Position kommst, also praktisch quer ab der Schwelle, machst du ja nichts. Du musst keine komischen Lichter an- und ausmachen, keine Benzinpumpe an- und aus, kein Choke ziehen und sonst was. Und diese ganzen Verrenkungen, die Motorflugpilot alles macht, bevor er überhaupt den Motor einmal anmacht, ist ja für einen Segelflieger ein Fremdwort. Da bist du tatsächlich am Anfang erstmal ein bisschen, teilweise auch überfordert, kommt ein bisschen auf den Fluglehrer drauf an, wie er dir das beibringt, ne? Aber manche haben ja das Gefühl, dass man 3 Hände bräuchte, um so einen Motor anzukriegen.
Ja, das stimmt. Wirst du denn, das würde mich jetzt noch interessieren, bleibst du denn der Segelfliegerei weiterhin auch noch ein bisschen treu? Oder
definitiv.
Bleibst du?
Doch, ja? Definitiv. Aber das hängt ganz stark davon ab, wie sich das mit der Familie entwickelt, weil das muss man ja ehrlich sagen, wenn du mal so in die Segelfliegergruppen guckst, sind da die ganz jungen Menschen und ein paar hartgesottene Hardcore-Segelflieger und dann wieder ganz viele alte. Und dieser Teil, weiß ich nicht, 30, 40, Ende 40 bis Anfang 50, die alle Familie zu Hause haben, die hängen halt nicht am Platz. Außer wenn die Kinder dann mitkommen. Und das ist bei mir das Thema. Wenn bei mir eines der Kinder sagt, Papa, ich möchte auch fliegen lernen, dann habe ich einen Jackpot gezogen, weil dann können wir am Platz gehen. Wenn das nicht der Fall sein sollte und ich hier irgendwie Kinder mit dem Taxi zum Handball, Fußball, Schlag mich tot fahren muss, dann wird das mit Segelfliegen schwieriger, weil es sind halt echt lange Tage beim Segelfliegen.
Aber dein Kurzer, der wird ja schon von dir dementsprechend gut positiv beeinflusst.
Natürlich. Der kann auch schon auf dem Simulator Super F18 fliegen.
Das siehst du, also da ist es ja jetzt, da ist der Schritt ja in die Mitgliedschaft beim Segelflugverein bei uns nicht mehr weit.
Richtig. Und das unschlagbare Argument ist natürlich, dass du da auch Autofahren lernst.
Ja, das ist cool. Stimmt, Leppo. Mhm.
Ja, dann ist sind die ersten Fahrstunden schon mal einfacher.
Das ist ja auch wieder Geld gespart, ne? Also das musst du jetzt nur noch deiner Frau gut verkaufen, damit die jetzt auch noch zustimmt.
Ist ja noch ein bisschen Zeit.
Ja, wie alt ist er jetzt? 7 ist er jetzt, ne?
8.
8. Gut, er könnte mit 14 eintreten, ne?
Das gibt's gar nicht mehr, habe ich gelernt. Er könnte jetzt schon anfangen.
Oh, okay.
Das ist jetzt, irgendwie hängt das von den Fluglehrern ab. Die können selber sagen, ja, kann er schon oder kann er noch nicht. Da war ich auch sehr erstaunt.
Das ist ja spannend. Ja gut, also unseren ersten Flug hat er ja letztes Jahr der hat ihm ja gefallen, hat er gut weggesteckt, ne?
Jo.
Und ich glaube, er wäre auch nicht abgeneigt, jetzt nochmal zu fliegen, aber dann natürlich mit Papa, ist ja klar.
Klar, mit der Aquila wird das bestimmt irgendwann mal dieses oder nächstes Jahr soweit sein, dass wir da eine Runde zusammendrehen.
Ja, das ist cool. Da freue ich mich für euch. Das wird richtig toll. Bin auch gespannt, was er dann erzählt. Mhm. Johann, ich freue mich, dass du so weit vorangekommen bist, dass du diesen riesengroßen Schritt Theorieprüfung gemacht hast.
Danke, hat ja lange gedauert.
Vielen Dank, dass du uns ein bisschen... Ja, es hat gedauert, aber gut Ding will Weile haben, ne? Das ist halt einfach so. Ist so. Ich bin jetzt auf die weiteren Abenteuer, die wir dann jetzt gemeinsam als Picks erleben werden, gespannt. Da freue ich mich sehr drauf. Euch da draußen wünschen wir, wie immer, many happy landings, bleibt gesund. Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge eurerseits, gerne bei, ja, wo hauen wir es rein, Johann?
Ihr könnt uns gerne schreiben an kontakt@privatpilotenlounge.fm, da kommt alles an. Und natürlich auch Facebook oder Instagram, da sind wir auch aktiv und lesen alles mit. Genau, das sind, glaube ich, die wichtigsten Kanäle.
Und wenn ihr einen von uns beiden ganz dezidiert anschreiben wollt, dann sagt er johann@privatpilotenlounge oder eben Fritz, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Oder eben bei Instagram, das geht auch am schnellsten. Many happy landings, bleibt gesund, bleibt sauber. Wir freuen uns auf die neue Flugsaison 2025. Bis dahin, viele liebe Grüße.